Wir haben gerade dankbar zurückgeblickt über das, was sich in diesem Jahr verändert hat, was gewachsen ist. Und dort, wo etwas wächst, muss sich etwas verändern. Es gibt kein Wachstum ohne, gar kein Leben ohne Veränderung. Und Veränderung heißt auch immer, dass etwas neu wird, etwas Altes weniger stark ist oder vielleicht sogar stirbt. Und ich möchte mit uns heute Morgen, dass wir uns das bewusst machen, wie gehen wir eigentlich mit Veränderungen um? Wie kann das in unserem Leben wahrgenommen werden? Ich habe dazu ein Bibelwort ausgesucht oder das vom Bibelwort her entwickelt aus Lukas 5, 33 bis 39. Bevor wir uns dieses Bibelwort anschauen, will ich ganz kurz für alle eine Orientierung geben, wo wir uns gerade in der Bibel befinden. Die christliche Bibel besteht ja aus der jüdischen Bibel, also dem Alten Testament und dem christlichen Neuen Testament. Und wir sind also im Neuen Testament. Da gibt es die Evangelien, die Paulusbriefe, andere Briefe, die Offenbarung. Und das ist direkt ziemlich am Anfang bei den Evangelien Matthäus, Markus. Und dann kommt schon Lukas, Johannes und Apostelgeschichte. Da sind wir also im Moment in der dicken Bibel im Lukas-Evangelium. Direkt die freundliche Empfehlung, wer das nicht so richtig spontan finden könnte, Bibellesen trainiert Bibelaufschlagen. Also wenn man öfter mal Bibel liest und ein paar Parallelstellen nachschlägt, dann ist man gezwungen, mal ein bisschen rumzusuchen und nicht immer nur Inhaltsverzeichnis aufzuschlagen. Und noch so ein kleiner heißer Tipp am Rande, man kann die Reihenfolge sogar auswendig lernen. Das geht. Rein theoretisch kann man das machen. Ich krieg's auch fast hin bis bei den 12 Propheten, da komme ich mal ins Schleudern. Da so Nahum, Obadja und so, wie die so genau in der Reihenfolge sind, das ist ziemlich schwierig. Aber sonst geht das. Also meine Empfehlung, das einfach mal zu üben. Aber wollen wir diesen Bibeltext lesen? Lukas 5, 33 bis 39 und ich lese heute aus der Basisbibelübersetzung. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sagten zu Jesus, die Jünger von Johannes fasten regelmäßig und sprechen ihre Gebete. Genauso machen es unsere Jünger, aber deine Jünger essen und trinken. Jesus antwortete ihnen, ihr könnt nicht verlangen, dass die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Aber es wird eine Zeit kommen, da wird der Bräutigam aus ihrer Mitte gerissen, in dieser Zeit werden sie fasten. Jesus erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Niemand schneidet ein Stück Stoff von einem neuen Mantel ab und näht es auf einen alten Mantel, denn so zerschneidet er den neuen und der Flicken von dem neuen wird zu dem alten nicht passen. Und niemand füllt neuen Wein in alte Weinschläuche, sonst bringt der neue Wein die alten Schläuche zum Platzen. Der Wein läuft aus und die Schläuche werden unbrauchbar. Nein, neuer Wein muss in neue Schläuche gefüllt werden. Es will auch niemand, der alten Wein getrunken hat, einen neuen Wein haben, denn er sagt, der alte ist besser. Das ist dieser kurze Ausschnitt von dem, was Jesus gesagt hat. Und wir wollen uns das Stück für Stück genauer ansehen. Im Vers 33 gibt es drei verschiedene Jüngergruppen, die hier auftauchen. Also die von Johannes dem Täufer und dann von den Pharisäern und Schriftgelehrten und dann noch die Jünger von Jesus. Eigentlich haben die Schriftgelehrten oder auch die Rabbis das nicht Jünger genannt, sondern eher Schüler oder so. Aber hier in diesem Vergleich sind es drei unterschiedliche Gruppen. Und die stehen in einem gewissen Verhältnis zueinander. Da wir heute Erntedank haben, will ich das mal versuchen, mit einem Bild aus der Lebensmittelwirtschaft zu deutlich zu machen. Ist es so wie mit Gouda? Soweit ich weiß, gibt es den in drei verschiedenen Sorten, wenn man ihn kaufen möchte, als jungen und mittelalten und ganz alten Gouda. Und das sagt etwas über den Reifegrad aus. Also jeder junge Gouda, wenn man ihn lang genug liegen lässt, wie auch immer das geht, keine Ahnung, wird das dann irgendwann zu so einem steinharten alten Gouda. In einer gewissen Weise kann man das hier übertragen auf diese drei Gruppen. Die Jünger der Schriftgelehrten, das waren die Alten sozusagen, die waren ganz verhaftet im alten Bund, in der Tora, also in dem, was wir heute im Alten Testament vorfinden. Die Jünger vom Johannes dem Täufer war so eine Übergangssituation. Die waren noch verhaftet dem Alten, aber da deutet sich schon das Neue an, das nämlich dann in Jesus Christus gekommen ist. Und die Jünger Jesu, das sind so die Jungen, die sind ganz frisch, die sind ganz neu dabei und deswegen machen sie auch manches anders als die Mittelalten und als die ganz Alten. All diese Gruppen Letztlich finden sich aber zusammen diese drei Altersgruppen, wie man es nennen will, unterschiedlicher Haltung in diesen Hochzeitsgästen. Letztlich geht es darum, wer kommt in diese Hochzeitsgesellschaft hinein. Das ist schon das erste Gleichnis, was wir hier haben. Hochzeit war immer ein Bild dafür, dass einmal am Ende der Zeit Gott mit allen ein Fest feiert. Und die große Frage war immer, wer ist dabei? Und Jesus macht deutlich, im Moment bricht das hier schon an. Es ist schon sowas wie Hochzeitszeit, Gottes Zeit in dem Moment, und deswegen verhalten sich diese jungen Jünger etwas anders als die, die noch auf diese Hochzeit warten. Letztlich geht es darum, dass der Bräutigam ein Bild für Jesus mit seiner Gemeinde dann in der Endzeit, in der endgültigen Zeit dann groß feiern wird. Wer kommt also dazu? Wer gehört da hinein? Letztlich geht es, dieses Alt, Mittel, Alt, Jung oder diese unterschiedlichen Gruppen werden immer gesehen in Beziehung zu Jesus. Es geht nicht um diese Jüngergruppen letztlich, sondern es geht darum, wie stehen sie zu Jesus? Wie sind sie mit ihm unterwegs? Gehören sie zu seiner Gruppe? Gehören sie zur Hochzeitsgesellschaft oder nicht? Es ist etwas Neues hier im Gange mit Jesus. Etwas ganz Neues, ganz anders als bisher. Und deswegen erzählt Jesus dieser Gruppe der Pharisäer und Schriftgelehrten noch einige Gleichnisse, muss man sagen. Nicht nur ein Gleichnis, sondern es sind genau genommen drei verschiedene Gleichnisse, die wir in diesem kurzen Text zusammengefasst haben. Das vom Mantel und dem Flicken, dann von dem Wein und den Weinschläuchen und dann kommt dann noch so eins vom Weingenießer oder wie man das nennen soll. Das werden wir uns nachher nochmal genauer anschauen. Also drei verschiedene Gleichnisse, aber es gibt etwas, was sie verbindet und das wird deutlich, wenn man das mal versucht herauszulesen. Es geht immer um alt und neu. Also das wird hier fast schon, werden wir mit der Nase wieder drauf gestoßen. Das kommt in jedem Satz vor, alt, neu, alt, neu. Dieser Gegensatz, um den geht es hier. Damit beschäftigt sich Jesus. Und ich möchte die Frage für uns vom Anfang nochmal etwas präzisieren. Wie gehen wir als Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu mit Veränderung um? Wie gehen wir mit Erneuerung um? Wie gehen wir mit dem um, dass sich was verändert und anders wird? Und ich will es immer versuchen, so in zwei Zuordnungen zu machen. Zum einen im persönlichen Glauben, also wie ich mit Jesus unterwegs bin, und dann auch wir in der Gemeinde. Und da so ein paar Anmerkungen dazu versuchen. Also das erste Gleichnis. Hier geht es um den Mantel, den alten Mantel und das Stück Stoff vom neuen Mantel. Manches Mal ist es sehr spannend, wenn man ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat, was er offensichtlich öfter mal erzählt hat, mit dem vergleicht, wie es in den anderen Evangelien, ich bin ein bisschen zu laut, ein bisschen runter, danke, in den anderen Evangelien erzählt, und dadurch kriegt man nochmal einen interessanten Hinweis. Eigentlich wird dieses Evangelium in Markus erzählt und dann ähnlich in Matthäus. Niemand näht ein neues Stück Stoff auf einen alten Mantel, sonst wird der neue Stoff von dem alten abreißen und der Riss wird größer als vorher. Das ist das, wie Jesus das auch erzählt hat und was sich auch ganz einleuchtend ist. Damals hat man einen Mantel gehabt. Das war das Wertvollste, was es gab. Da hat man drin geschlafen, übernachtet. Und dieser alte Mantel, der wurde mit der Zeit natürlich immer älter. Der wurde hin und wieder auch mal gewaschen. Aber der hat sicherlich mit der Zeit einen Wollmantel, so eine Art Eigenleben entwickelt. Und wurde also immer härter und immer steifer, weil so Weichwollwaschmittel von sonst was, das gab's alles noch nicht. Und diese Mäntel waren überaus wertvoll. Die hat man zum Teil sogar weitervererbt dann an die Kinder, weil man diesen einen Mantel hatte, der irgendwie alles hatte. So, und wenn man jetzt ein neues Stück Stoff genommen hätte und das auf diesen alten Mantel draufnäht, dann verhält sich dieser neue Stoff, wenn er nass wird, noch ganz anders als dieser alte Mantel. Zieht sich viel stärker zusammen wahrscheinlich. Ne, alle, die mal Wolle irgendwie zu heiß gewaschen haben und so, weiß, wie das geht. Plötzlich passt man da einmal rein und noch nicht mal. Also, es wird ganz eng. Und dadurch zerreißt der alte Mantel. Das ist eigentlich das Gleichnis, wie Jesus es zumindest bei Markus und Matthäus erzählt hat. Hier aber gibt es eine interessante Variante. Jesus sagt nicht nur diese grundsätzliche Sache, dass also ein neues Stück auf dem alten Stück das alte kaputt macht, sondern er sagt hier, dass es von einem neuen Mantel rausgeschnitten wird. Also wir haben einen neuen Mantel und zerschneiden den, damit wir den alten reparieren. Das ist natürlich völlig unsinnig. Also jeder, der das hört, wird sagen, ja, wer macht denn sowas? Das ist ja der größte Blödsinn, den man je gehört hat, dass man einen neuen Mantel zerschneidet, um einen alten damit zu reparieren. Jesus verschärft dieses Gleichnis sozusagen noch. Es geht nicht nur um ein Stück Stoff, sondern es geht um einen neuen Mantel. Ich habe mir überlegt, wie können wir das für uns, für unsere Nachfolge hören? Es gibt also ein neues Ganzes, und nur ein Stück schneidet man sich da was raus und versucht, das Alte damit zu reparieren. Ich würde es für die Nachfolge, ein Leben in der Nachfolge so sagen, man kann nicht nur die Rosinen herauspicken aus einem Leben mit Jesus. Das, was einem jetzt so schön gefällt, so diesen Ausschnitt, und dann den Anspruch Jesu auf das ganze Leben verneinen. Wenn wir mit Jesus leben, dann hat er den Anspruch auf unser ganzes Leben. Nicht nur so die Rosinen, nicht nur so, dass er mal hilft, wenn wir in Not sind oder dass man es mal schön hat, irgendwas, oder dass mal, wenn Schuldnot da ist, dass man das vergeben bekommen hat. Aber ansonsten lassen wir Jesus so nebenbei herlaufen oder einen schönen Sonntag erlebt. Sondern Jesus hat Anspruch auf das ganze Leben. Der ganze Mantel soll erneuert werden und wir sollen es nicht nur ein kleines Stück herausschneiden. Diesen Ausdruck haben wir öfter schon uns bewusst gemacht. Das Grundbekenntnis eines Christen ist, Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist mein Herr. Kyrios Jesus Christos. Und das finden wir in Philipper 2,11 oder 1. Korinther 12,3, dieses Grundbekenntnis. Und damit ist ein Herrschaftsanspruch vermittelt. Jesus verbunden. Jesus beansprucht, dass er der Herr ist über unser ganzes Leben. Und nicht nur über einen kleinen Teil, den wir ihm jetzt hier mal zur Verfügung stellen. Da, wo es uns besser tut oder wo wir eine kleine Hilfe dadurch erfahren. Sondern wenn wir mit Jesus leben, dann betrifft das unser ganzes Leben. Es geht um Herrschaftswechsel. Und dieser Anspruch, wir können nicht aus dem neuen Mantel nur so einen kleinen Ausschnitt nehmen und meinen damit, den alten Mantel zu reparieren. Sondern wenn, dann geht es darum, den neuen Mantel anzuziehen. Und das ist Jesu Herrschaft über unser Leben, ganz und gar. Und ich habe mir auch überlegt, wie kann das für uns als Gemeinde ein Hinweis sein? Ich würde es so sagen, es geht da auch um das Ganze. Manchmal haben wir, vielleicht tust du das auch so, dass du woanders mal irgendwo zu Gast bist in der Gemeinde und da siehst du, was die toll können, was die klasse machen. Vielleicht in Stelling, wenn man da zu Besuch ist, ach super, was die da so können. Und dann nimmt man das mit und sagt, wenn wir das jetzt auch machen, dann wird das auch klasse hier. Wir nehmen uns so den kleinen Teil dessen, was an guten Erfahrungen ist und meinen, das hier umzusetzen und dann müsste das doch was verändern. Das funktioniert nicht, wenn man nicht an die grundlegenden Dinge rangeht als Gemeinde. Wenn man nicht fragt, was ist grundlegend dran. Und dann kann man vielleicht gute Impulse, es gibt immer gute Impulse von überall her, einarbeiten. Aber wenn man meint, etwas Gutes als Ausschnitt nehmen zu können und zu transferieren auf die eigene Situation, dann wird das nicht funktionieren. Man kann das nicht imitieren. Man kann nur sich dem grundsätzlichen Anspruch Jesu auch an der Gemeinde stellen, was er vorhat. Und dann mag so manches, was woanders auch gut läuft, auch hineinpassen. Es geht um den Anspruch Jesu auf das Ganze. Er möchte den ganzen alten Mantel erneuern und nicht nur so Flickwerk machen. Also kein neues Stück Stoff auf den alten Mantel. Es lohnt sich nicht. Und dann kommt Jesus schon gleich zu einem zweiten Gleichnis, was einen ähnlichen Inhalt hat, aber einen anderen Akzent. Es geht um den neuen Wein in die alten Weinschläuche. Das Entscheidende sind hier erstmal die Weinschläuche, um dieses Gleichnis zu verstehen, was damals natürlich die Menschen, die das gehört haben von Jesus, sofort wussten, was er damit meint, völlig naheliegend. Da wir normalerweise keine Weinschläuche benutzen, müssen wir das für einen Moment erstmal verstehen. Als ich das nochmal recherchiert habe, habe ich gemerkt, total modern, so ein Weinschlauch. Back in Box heißt das heutzutage. Und es gibt wohl tatsächlich hochwertigste Weine, die mittlerweile so ausgeliefert werden, aus ökologisch-ökonomischen Gründen. Da gibt's auch einen Weinschlauch in diesem Pappkarton. Das ist ein Weinschlauch da mittendrin. Aber der hat natürlich zur Zeit Jesu nicht ganz so ausgesehen, sondern eher so. Ich weiß nicht, ob ihr den erkennen könnt. Ich meine jetzt nicht das Auto, das hat es zur Zeit Jesu auch noch nicht gegeben. Sondern so ein Weinschlauch, das ist ein Tierfell letztlich oder eine Tierhaut, die an den Öffnungen zugenäht wird und dann kann man die füllen. Also dann kann man sie mit Wein oder mit Wasser füllen. Das war die so hat man also Wasser oder auch Wein transportiert. Und nun ist das so mit dem neuen Wein, wenn der noch frisch ist, dann gärt der noch etwas. Da gärt er noch nach. Und dann ist es so, das belastet natürlich so einen Weinschlauch aufs Besondere. Und wenn dann eine alte Tierhaut schon etwas porös ist, etwas angegriffen ist, dann kann sie diesen Innendruck nicht mehr aushalten, zerreißen und alles ist dahin. Das ist das Bild, was Jesus hier im Hintergrund hat. Und jeder damals wusste, genau so ist es. Nur man muss aufpassen, wenn man frischen Wein hat, der noch ein Eigenleben hat, der muss in frische Schläuche, damit die das aushalten können. Also völlig klar. Der entscheidende Satz hier ist aber, neuer Wein muss in neue Schläuche. Das ist das, was Jesus mit diesem Gleichnis eigentlich zum Ausdruck bringen will. Wenn etwas neu wird, dann muss auch das Drumherum neu werden. Ich möchte es mal versuchen, von der Bibel her so auf den Punkt zu bringen. Etwas, was wir grundsätzlich in der Bibel sehen können, neu ist gut. Und neu ist besser als alt. Das ist etwas, was uns überall entgegenschlägt in der Bibel. Nicht um des Prinzips willen, weil immer neu alles muss sich ändern, so wie das vielleicht heutzutage in unserer Gesellschaft oder in unserem Empfinden ist, sondern weil Gott Neues schafft. Deswegen ist neu gut. Gott schafft Neues und will Neues schaffen. Ein neues Herz oder einen neuen Geist oder neues Leben. Immer geht es darum, wenn Gott handelt, dann wird etwas neu, wiedergeboren. Etwas neu geboren. Also neu ist grundsätzlich gut, weil es von Gott her gestaltet neu wird. Und neu ist immer besser als alt. Das ist etwas, was in diesen Versen, die wir hier gerade lesen, in diesen beiden Gleichnissen, überhaupt kein Zweifel ist, wo man gar nicht daran zweifeln kann. Ich möchte uns ein Bibelwort stellvertretend für viele andere, die man in der Richtung bringen könnte, deutlich machen. Jesaja 43, ihr findet das auch im Sonntagsbrief, diesen Vers, in 43, 18 bis 19, schreibt der Jesaja zu den Menschen, die damals im Exil schon waren und völlig am Ende ihres Weges sich wehnten, ganz am Ende waren. Da sagt er, denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues, sagt hier der Prophet im Namen Gottes. Jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme in die Einöde. Gott lässt nicht die Situation so, wie sie ist und wenn sie noch so sehr am Ende ist, sondern er sagt, ich schaffe Neues. Und seht ihr es, es fängt schon an. Es sprost schon auf, so wie man vielleicht im Frühjahr schon sehen kann, da kommen so die ersten Halme raus. Das ist noch nicht das Richtige, worum es geht, aber man merkt, es geht los. Es fängt etwas Neues an. Gott wirkt Neues. Und er bleibt nicht beim Alten stehen. Er bleibt nicht bei dem stehen, wie furchtbar das war. Und sagt, das geht ja gar nicht, so wo wir hier gerade sind, so wo wir hier gelandet sind. Das ist ja ganz schrecklich. Nein, da bleibt Gott nicht dabei stehen. Sondern er sagt, schaut nach vorne mit mir, fangt etwas Neues an. Und hier geht's da den Wüstenweg, den Weg durch die Wüste, bis dann die Israeliten wieder zurück sein konnten in Jerusalem. Also Gott schafft Neues. Neu ist gut und neu ist besser als alt. Ich möchte das auch versuchen, in unser Leben, in der Nachfolge Jesu zu übertragen. Jesus führt immerhin zu neuen Ufern, solange ich mit ihm unterwegs bin. Wer mit Jesus lebt, ist in Bewegung. Wir lernen viel im Laufe unseres Lebens, das ist auch gut, machen Erfahrungen, aber wir sind mit Jesus unterwegs. Glaubensleben ist dynamisch und nicht statisch. Glaubensleben ist Dynamis, ist Kraft, das wird mit dem Heiligen Geist verbunden in der Bibel. Dort, wo der Geist Dinge in Bewegung setzt, da ist ja Dynamik drin, da ist Leben drin. Statisch, das sind Gesetze. Das sind Ordnungen, Dinge, wo man weiß, daran muss man sich halten, egal was das Leben sagt. Dort, wo Jesus ist, ist Dynamik drin, ist der Geist drin. Und ich habe es mal so gesagt, neugierig bleiben ist eine christliche Tugend. Neugierig bleiben aufs Leben, die offenen Augen offen haben. Ich meine jetzt nicht die Neugierde der Nachbarn, die tuscheln, was da jetzt gerade im Nachbarhaus ist. Das meine ich damit nicht, sondern neugierig bleiben aufs Leben, auf das, was mit Jesus neu werden kann. Offene Augen haben auf das, was er wirkt. Neugierig bleiben ist eine christliche Tugend. Wie können wir das für uns als Gemeinde hören? Ich will das mal versuchen, von der anderen Seite her aufzuzäumen. Vielleicht hast du diese Sprüche schon mal gehört. Die letzten Worte einer sterbenden Gemeinde bei Veränderungen. die letzten Worte einer sterbenden Gemeinde von Veränderung. Wenn es also was Neues gibt, was Neues ausprobiert werden soll, dann wird gesagt, das haben wir doch noch nie gemacht. Das kann ja gar nicht sein. Das haben wir doch noch nie gemacht, dieses Neue. Das darf nicht sein. Das darf es nicht geben. Das passt ja überhaupt nicht. Oder wenn Altbewährtes verändert wird oder gar ersetzt wird, das haben wir doch immer schon gemacht, so wie wir das machen. Und deswegen ist es damit sanktioniert. Deswegen darf es auf keinen Fall verändert werden. Also Neues in der Gemeinde ist manchmal gar nicht so einfach anzugehen, weil es auf viel Widerstand stößt bei uns persönlich. Also ich rede nicht über andere, auch bei mir, ne, weil man sagt, da muss ich aus Gewohnten heraus. Also neu ist gut, neu ist besser als alt, aber es regt sich Widerspruch. Das kann man doch nicht so platt sagen. Auch bei mir, wenn ich das so platt lese, denke ich mir, ja, kann man. Aber vielleicht muss man doch auch ein bisschen weiter sehen. Ja, aber das Alte oder das Gewohnte hat sich doch schon seit langer Zeit segensreich bewährt. Da sind doch viele durch gesegnet worden, dass wir das so und so und so und seit Jahrzehnten schon so machen. Oder seit Jahren zumindest. Und Traditionen sind doch wichtig. Da fühlt man sich drin zu Hause und sind meistens ja auch nicht schlecht, bringen Dinge auf den Punkt. Und ein wichtiges Argument, wir müssen doch Rücksicht nehmen aufeinander. Wir müssen doch Rücksicht nehmen auf die, die hinter diesen Dingen stehen oder für die das ganz wichtig ist, so wie es ist. Das steht hier bei uns nicht an, aber ich habe es erlebt, wenn es darum geht, dass man ein Gemeindehaus grundlegend verändert, dann wird das ganz schwierig, weil manche die Gemäuer, die so wie sie sind, mit Herzblut gebaut haben. Die kennen jeden Stein, der da ist. Und dann soll man das verändern. Dann soll man vielleicht sogar wegziehen. Das ist ja ganz furchtbar. Das geht ja gar nicht. Oft braucht es eine neue Generation, damit auch manches neu entwickelt werden kann. Weil wir mit dem Herzen an dem hängen, was wir miteinander erlebt haben. Wir werden uns nur dann für Neues öffnen, wenn es eben nicht darum geht, Neues um des Neuen willen zu machen. Nur einfach, damit es anders wird. Sondern weil wir dazu gezwungen sind, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Wenn wir nämlich die Menschen von heute mit dem Evangelium erreichen wollen, also mit der guten Nachricht von Jesus Christus erreichen wollen, dann sind wir gezwungen, die gute Nachricht so zu sagen, dass sie auch verstanden werden kann. Und das natürlich in einer Welt, die sich andauernd und mehr als je verändert. Wir sind gezwungen, uns mit zu verändern, damit wir das Evangelium, was sich nicht ändert, aber so sagen können, dass die Menschen von heute es auch verstehen können. Wir können natürlich über die Veränderungen, die heutzutage immer schneller sich ereignen, seufzen und sagen, das ist ja ganz furchtbar und andauernd ist was anderes. Das können wir machen, natürlich, und es geht uns auch oft so. Und ich schüttel auch oft genug den Kopf, so alt bin ich immerhin schon, was sich alles so ändert. Aber wir können nichts dran ändern. Keiner nimmt Rücksicht darauf, ob wir die Veränderung gut finden oder nicht. Das geht einfach weiter. Wir sind herausgefordert, wenn wir bedeutend sein wollen, für Menschen in unserer heutigen Zeit relevant sein wollen, dann sind wir herausgefordert, auch uns zu verändern. Und das Evangelium heute sozusagen, wie es heute gesagt werden muss und nicht, wie es vielleicht vor 10 Jahren gut gesagt wurde oder vor 20 oder noch mehr. Wir müssen es heute sagen können, sodass Menschen von heute es auch verstehen können. Also Neues ist nicht Selbstzweck. Es geht nicht darum, immer nur einfach alles neu zu machen, weil es muss alles neu sein. Sondern es geht darum zu fragen, wie können wir heute den Menschen unserer Zeit das Evangelium sagen. Aber wir müssen noch Rücksicht nehmen. Natürlich, wir sind hier zusammen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, die unterschiedlich wertvoll sind. Und ich glaube, das ist nicht nur heute so, dass wir uns mit Veränderungen schwer tun, sondern das war damals auch schon so. Nämlich jetzt kommt das dritte Gleichnis, was Jesus hier erzählt. Es ist sehr spannend, dieses Gleichnis. Das gibt es nur bei Lukas. Also Matthäus und Markus haben das nicht. Und Jesus hat es wohl hier und da mal ergänzt. Und ich höre da so einen seelsorgerlichen Ton bei Jesus heraus. Einen seelsorgerlichen Ton für die, die sich mit Veränderungen schwer tun. Es will auch niemand, der alten Wein getrunken hat, neuen Wein haben, denn er sagt, der alte ist besser. Also ich bin jetzt nicht der ganz große Weinkenner und weiß nicht ganz genau, wie das mit alten und jungen Wein ist, aber es gibt ja durchaus Weine, die ihr wahres Bouquet und sonst wo erst entwickeln, wenn sie so ein paar Jahre gelagert haben. Wenn sie zu lange lagern, dann können sie auch umschlagen in Essig. Also das ist nicht ganz nur so, aber man weiß, was man dann hat. Also wenn wir das als Bild nehmen, wer einen alten Wein kennengelernt hat, der gereift ist, da weiß man, was man hat, da kann man sich drauf einstellen. Ein Neues, das ist immer so in Bewegung und es ist immer anders und es fällt immer schwer. Ich würde es dieses Gleichnis, was Jesus sagt, wo er sozusagen den seelsorgerlich begegnet, die sich mit Veränderungen schwer tun, würde ich versuchen, in zwei Richtungen für uns zu sagen, als Nachfolger und Nachfolgerin Jesu, dass wir dankbar sind für die Erfahrung, die wir mit Jesus gemacht haben. Wir sind dankbar für das, was er in unserem Leben bewirkt hat, was wir daraus geworden sind, wie wir gereift sind. Wir blicken gerne darauf zurück. Wir blicken gerne auf diese manches Mal auch entscheidenden Situationen in unserem Leben mit Jesus zurück. Wir sind dankbar für das, was er tut, getan hat. Wir haben ja gerade auch im Beten miteinander einen kleinen Einblick da bekommen, was uns über dieses Jahr bewegt hat. Ich bin dankbar dafür. Es ist nicht egal oder es ist nicht wegzuschieben, sondern Jesus hat mich geprägt über mein Leben, mal mehr, mal länger, lang und hat mich verändert. Und ich kann dafür dankbar sein. Und ich will trotzdem offen sein für Neues. Und das möchte ich uns als Gemeinde sagen. Wir gehen liebevoll um mit den verschiedenen Erfahrungsschätzen, die wir einbringen. Da gehen wir mit um, sehr liebevoll. Und wir nehmen darauf Rücksicht, aber wir bleiben trotzdem offen für Neues. Das Alte darf nicht zum Gesetz werden, was das Neue abwirkt, weil es geht nicht, weil es war schon immer anders. Aber wir wollen das wahrnehmen, was wir einbringen. Und es gibt gute und wichtige Erfahrungen, die wir auch als Gemeinde ohne Frage gemacht haben und die wir hier zusammenbringen. Aber trotzdem wollen wir offen sein für das, was Neues ist. Das ist die Tendenz, das ist die Grundlage von dem, was Jesus in diesen Gleichnissen sagt. Jesus ist hier sehr einseitig in dem, was er uns versucht, hier deutlich zu machen von Gott her. Grundsätzlich ist das so in der Bibel, neu ist gut und neu ist besser als alt. Und das nicht als ein Prinzip, sondern weil es darum geht, dass Gott Neues schafft. Gott immer dran ist, das Alte zu überwinden, neues Leben, neuen Geist. Und deswegen möchte ich uns zum Schluss nochmal dieses Jesaja-Wort mitgeben. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Gott ist am Werk. Er schafft Neues. Und er schafft Neues, indem er sagt, schaut auf das, was sich tut. Schaut auf das, was in Bewegung geraten ist. Wo schon was aufsprost. Schaut nicht nur auf das, was gewesen ist, was mitunter schwer gewesen ist, was schwierig war. Also in der Situation damals waren die in der totalen Katastrophe und Gott sagt, jetzt guckt nach vorne, geht einen Schritt weiter. Und es ist ein Weg durch die Wüste. Das heißt nicht, dass sofort alles eitel Sonnenschein ist, sondern so ein Weg durch die Wüste, den muss man dann auch erstmal finden. Aber man hat ein Ziel. Man weiß, wo es hingeht, nämlich dahin, was Gott vorbereitet, wo Gott mit auf dem Weg ist. Und dazu möchte ich uns herzlich ermutigen, diese Perspektive immer wieder zu gewinnen. Gott ist am Werk. Er wirkt schon Neues. Wir können es wahrnehmen, wir können uns daran freuen, können weiter daran arbeiten. Gott segne uns darin. Amen.